heute einige von euch wieder da sind, dass ihr nach der letzten Predigt nicht gesagt habt, Mensch, puh, so schwierig oder so hoch, solche hohen Themen, da gehe ich nicht mehr hin. Dass ihr wiedergekommen seid, das freut mich. Ich möchte mit euch in Römer 8 weiter fortfahren. Das wird, wenn alles gut geht, unsere vorletzte Predigt in dieser Reihe sein, Römer 8. Und ich möchte den Fokus auf die Verse 31 bis 34 heute legen, möchte aber ab Vers 28 schon lesen, weil wir hier den größeren Kontext finden. Die Bibeln liegen wieder bereit. Gibt es jemand, der sagt, ich hätte gerne eine Bibel in der Hand? Friedbert wird zu euch kommen und euch eine Bibel überreichen. Einfach die Hand heben. Und hier vorne sind Menschen hungrig nach Gottes Wort. Gut. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Amen. Unser Thema beginnt mit Vers 31, mit einer Frage, eigentlich nicht mit einer Frage, sondern mit recht vielen Fragen. Nachdem wir gelesen haben und letzte Woche uns wirklich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, den ewigen Plan Gottes mit seiner Auserwählung, bevor wir überhaupt da waren, bevor wir überhaupt geatmet haben, bis hin zur Verherrlichung, die für Gott fix ist, die für ihn feststeht, wo es kein Wenn und Aber gibt. Nach diesen ganzen Dingen, diesen Heilsplan oder dieser Heilskette, fragt Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Was sollen wir nun hierzu sagen? Und ich denke, dass er mit was sollen wir hierzu sagen, nicht irgendein Thema meint, irgendwie das ganze Buch oder das, vielleicht meint er auch das ganze Kapitel, was ich jetzt bislang gesagt habe, was sollen wir dazu sagen, aber ich glaube, dass er explizit sich auf die letzten Verse bezieht. Ihr merkt es, wenn ihr in den letzten Wochen öfter diese Predigtreihe gehört habt, dass ich fast immer am Anfang der Predigt des Textes immer einen Rückgriff auf die Verse vorher machen musste. Ja, das ist nicht, weil ich das irgendwie so ein Faible für habe, sondern wir sehen, dass Paulus, wenn er schreibt, zusammenhängend schreibt. Er schreibt uns eine Geschichte und nicht einfach lose Sprüche und Losungen, die wir einfach so rauspicken, sondern er möchte etwas aufbauen. Und ich glaube, nachdem er diesen Heilsplan, diesen Errettungsplan Gottes, der in der Ewigkeit begann und in die Ewigkeit wieder zurückgeführt wird, nachdem er das uns erläutert, möchte er die Gemeinde auffordern mit Fragen. Er gibt ihnen nicht einfach Antworten, das ist spannend. Er stellt nämlich Fragen, was sollen wir nun hierzu sagen? Was sollen wir dazu sagen? Und er möchte uns, den Leser, auch dazu herausfordern, Antworten zu finden, dass aus unserem Mund die Antworten kommen. Jetzt sind wir sehr stark bei diesem Thema dabei, in den Versen vorher, die er erwählt hat oder vorher erkannt hat. Die hat er auch vorher bestimmt, Jesus ähnlich zu sein. Die hat er auch berufen zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben. Die hat er gerechtfertigt, also gerecht gesprochen vor Gott. Wir haben einen guten Stand vor Gott. Und diejenigen, die so einen Stand haben, die wissen, Gott hat verherrlicht, obwohl es in der Zukunft liegt. Ja, was sollen wir dazu sagen? Einige gehen sofort los mit Lobpreis. Wow, super, richtig gut. Für andere ist das ein Thema, wir haben es vielleicht in der letzten Woche, kamen vielleicht einige Emotionen in dir hoch, wo du so gedacht hast, Moment mal, auserwählt, vor Grundlegung der Welt, ich? Was ist mit dem, der vielleicht Jesus noch nicht kennt? Ist er auch auserwählt oder nicht? Und gleich geht's los, dieses Spiel in der Ewigkeit rumzubohren. Wie funktioniert das mit der Auserwählung? Welche Prinzipien legt Gott an, dass jemand auserwählt ist und jemand nicht? Denn an der Auserwählung ist auch die Verherrlichung irgendwie geknüpft. Ist es fair? Das sind Fragen, die in uns aufkommen. Und es ist interessant, dass im Kapitel 9 im Römerbrief Paulus genau auf diese Fragen auch eingeht. Weil er weiß, der Leser hat diese Fragen. Es wirkt irgendwie ungerecht, dass Gott irgendwie in der Ewigkeit, bevor wir überhaupt ein Gesicht hatten. Also für Gott hatten wir ein Gesicht in der Ewigkeit. Er kannte uns schon vorher. Er wusste, wer wir sind und wer wir sein werden. Aber welche Prinzipien legt Gott da an? Das ist doch unfair, wenn er einige auserwählt und andere nicht. Und gleich wollen wir darüber reden. Okay, Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Das ist doch unfair. Also so war meine Reaktion, als ich das erste Mal mit dem Thema konfrontiert wurde. Und ich glaube, dass auch einige von uns diese Fragen bewegen, wenn wir über das Thema der Auserwählung nachdenken. Aber die Lehre der Auserwählung, der Vorherbestimmung, der Berufung, der Rechtfertigung und der Verherrlichung dienen Paulus in allererster Linie ganz zu Anfang, wenn er es ins Spiel bringt, dienen ihn nicht zur Spekulation, irgendwelche Fragestellungen aufzuwerfen, die irgendwie ganz schön schwierig sind. Er gräbt interessanterweise nicht in der Ewigkeit. Das macht er an anderen Stellen, aber als allererstes gibt es ganz, ganz praktische Folgerungen für unser Christsein. Und nicht irgendwie das allererste ist, dass wir in irgendwelchen Geheimnissen in der Ewigkeit rumstochern. Er führt auf in den Versen 29 und 30 in dieser Heilskette, dass Gott die Initiative für uns ergriffen hat. Und damit möchte er uns sagen, unsere Ausgangssituation als Mensch im Licht Gottes ist höchst miserabel. Und Gott ergreift die Initiative. Er packt dich. Er erwählt dich. Aber er ergreift nicht nur einmal die Initiative und sagt, und jetzt lauf und ich möchte mal sehen, ob du laufen kannst. Sondern wir lesen, dass er nicht nur vorher erkennt oder erwählt, sondern dass er aber auch vorherbestimmt, dass er auch beruft, dass er auch rechtfertigt, dass er auch verherrlicht. Gott tut hier etwas. Gott ergreift die Initiative für uns. Und Paulus möchte damit nicht sofort in Spekulationen der Ewigkeit starten, sondern er sieht, merkst du, dass Gott so stark eingreift in deinem Leben? Was sollen wir denn nun hierzu sagen? Kannst du dich erinnern an die Verse, die ich vorgeschrieben habe? Dass die Welt im Argen liegt, dass die Schöpfung seufzt, dass wir oft seufzen über das Leid, über Not und auch Krankheit, über schwierige Phasen im Leben. Aber wenn du doch siehst, dass Gott in der Ewigkeit schon eingegriffen hat für dich, was sollen wir dann hierzu sagen? Dann ist nicht das erste, ja, Moment einmal, aber Gott ist ja vielleicht etwas ungerecht. Nein, unsere erste Reaktion sollte sein, wenn Gott für uns ist, na, wer soll denn dagegen uns sein? Und er fragt dich, ja, wer? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Und jetzt könnte man sagen, Paulus, Momentchen mal. Bist du ein bisschen geschichtsvergessen? Du selber sitzt regelmäßig im Knast, weil du Jesus folgst, weil Gott für dich ist. Hast du eine Menge Feinde? Du wurdest ewig oft ausgepeitscht. Du warst ein gebrochener Mann. Du hattest so einen sogenannten Stachel im Fleisch. Paulus beschreibt, dass das ein Engel ihn schlägt Und er möchte frei von diesem Stachel im Fleisch. Und Theologen streiten sich darüber, was ist dieser Stachel im Fleisch? Ist es eine Krankheit? Ist es irgendeine Behinderung? Sind es irgendwie Menschen, die ihn immer traktieren? Das Thema will ich jetzt nicht aufrollen. Aber er hat Widerstände erlebt. Bist du irgendwie geschichtsvergessen? Hast du vergessen, dass du unendlich viele Probleme ausstehen musst in deinem Alltag? Nein, er hat es nicht vergessen, denn wenn wir weiterlesen würden, würden wir in Vers 35 lesen. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße, also Nacktheit oder Gefahr oder Schwert? Paulus schreibt hier aus seiner Biografie. Er hat es erlebt, dass er angegriffen wurde, dass ihm alles genommen wurde. Er hat Hunger erlebt, er hat Angst erlebt, er hat Schwert erlebt, er hat Verfolgung erlebt. Und mit diesem ganzen Hintergrund sagt er, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wir würden sofort sagen, Moment, da gibt es eine ganze Menge, die gegen uns sind, die gegen uns sein könnten. Mein lieber Reformator, nächstes Jahr feiern wir das Reformationsfest. Also nicht wir als Gemeinde, sondern 500 Jahre Reformation feiert dieses Land. Der hat geschrieben, mag der Mut der Gläubigen oft erschüttert werden. Noch einmal, mag der Mut der Gläubigen oft erschüttert werden, gebrochen wird er nie. Der Mut eines Gläubigen wird nicht gebrochen. Denn Paulus möchte in uns die Antwort, uns zur Antwort reizen, es ist niemand gegen mich, denn Gott ist mein Beschützer. Gott ist für uns, obwohl diese ganzen Dinge passieren. Gott ist unser Beschützer, weil er für uns ist, auch in diesen schwierigen Situationen, wo wir Leid, vielleicht auch Verfolgung erleiden. Ich sag's noch einmal, das sage ich immer wieder, aber wir vergessen es schnell, Verfolgung gilt nicht nur den Nordkoreanern. Ja, da massiv, das dürfen wir auch nicht runterspielen. Für diese Geschwister müssen wir beten. In Ländern, wo man sein Leben lassen muss oftmals oder eingesperrt wird, weil man sich zu Jesus bekennt. Wir sind nicht in dieser Situation. Gott sei Dank. Aber auch du kannst Verfolgung erleben. Fang einfach an, das Leben von Jesus nachzuahmen. Fang an, mit dem Geist Gottes zu leben. Im Heiligen Geist zu wandeln. Vielleicht könnt ihr euch noch an dieses Bild erinnern, mit dem Geist Gottes zu marschieren, im Gleichschritt mit dem Geist Gottes zu laufen. Und dann wird er das in dir erwirken, was das Wesen Jesu ist. Du wirst Jesus immer ähnlicher werden. Fang an, so zu leben, und du wirst Verfolgung in deinem Leben erleben. Du wirst merken, dass Menschen das nicht gefällt. Aber Paulus sagt, dass es Menschen gibt, die unbeirrt an Gottes Treue festhalten können, weil Gott für uns ist. Ja, wer ist uns? Wer ist uns? Gilt das jedem Leser, der das liest? Ah, uns? Okay, ich nehme mich da gerade mit rein. Oder meint er nur die Christen in Rom? Oder meint Paulus gerade nur sich selber und seine Kumpane, mit denen er unterwegs ist, sozusagen sein Missionsteam? Wen meint er mit uns? Wir haben letztes Mal schon festgestellt, dass diese Wahrheiten, dass Gott treu ist, dass Gott für mich ist und für mich bleibt, nur denjenigen gilt, die Gott lieben. In Vers 28 sehen wir es. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten dienen, wie Luther es formuliert. Gott ist für uns, für dieses Uns, diese Personengruppe auf eine Art und Weise, wie er es nicht für jedermann ist. Da gibt es einen Unterschied. Er sagt nicht einfach, Gott ist für alle gleich, sondern für seine Kinder ist er besonders da, auf eine besondere Art und Weise. Gott ist für uns. Und deswegen kannst du dich seiner Treue gewiss sein, auch in den schwierigen Zeiten. Aber wie kommt man dazu, in diese Personengruppe sich hinzuzuzählen? Ja, wenn wir anfangen so mit Erwählung, ja, bin ich erwählt oder nicht, woher soll ich denn das wissen? Vielleicht kennt ihr solche Gedanken, wenn ihr mit diesem Thema euch mal konfrontiert wusstet. Okay, Gott wählt aus, ja, woher soll ich das denn wissen? Das ist doch irgendwie, mit mir flüstert doch niemand ins Ohr und sagt, du bist erwählt. Also ich habe so ein Flüstern zumindest noch nie gehört. Ja. Aber dennoch glaube ich, dass wir in eine Gewissheit kommen können, dass wir zu diesem uns gehören. Denn Paulus spricht es ja später auch an in Vers 33, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Er spricht über eine Personengruppe, über Gottes Auserwählte, über Gottes Gemeinde, über Jesu Nachfolger, über Gottes Kinder. Ja, wie kann ich das denn wissen, dazu zu gehören? Ich hatte es vor dem Abendmahl letztes Mal gesagt, frag dich nicht die Frage, bin ich auserwählt, sondern frag dich eine andere Frage. Und Paulus, zwei Kapitel später, im Kapitel 10, gibt er uns auch eine Idee, wie wir wissen, dass wir zu dieser Gruppe gehören, wo wir gewiss sein können, Gott ist für mich. In Kapitel 10, Vers 8 bis 13. Und ich fange an ab diesem B-Teil. Paulus sagt hier den Christen, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn, also Christus, Jesus Christus, aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden oder zugrunde gehen. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, also Jude und Nicht-Jude, Jude und Heide. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Amen. Paulus sagt nicht, du gehörst zu dieser Gruppe, wenn du das Flüstern gehört hast, ich bin erwählt. Das sagt er nicht. Und das können wir ja auch nicht erfassen. Wir können ja nicht in der Ewigkeit so zurück in die Zukunft oder zurück in die vergangene Ewigkeit. Ihr kennt vielleicht den Film. Wir haben keine Maschine, wo wir in die Ewigkeit hineinfahren können und dann sehen wir Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie sie da zu dritt sitzen. So, und wen nehmen wir jetzt? Das geht nicht. Das können wir nicht. Und das weiß Paulus. Aber er möchte, dass wir darum wissen, dass wir zu diesem uns gehören, dass Gott für uns ist. Und er sagt in Kapitel 10, dass du nicht mit deinem Herzen glauben sollst, dass du erwählt bist, sondern dass du an Jesus Christus glauben sollst. Das ist der Schlüssel. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und wenn du glaubst, dann weißt du, wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er auferweckt wurde, dass er den Tod besiegt hat, dass er deine Sünde besiegt hat, dass er für dich gestorben ist und dass du frei bist, dann sagt Paulus, dann gehörst du zu denen, die erwählt sind, dann gehörst du zu denen, die vorherbestimmt sind, dann gehörst du zu denen, die berufen worden sind, die gerechtfertigt worden sind und die verherrlicht werden. Darum kann Paulus auch im 2. Korintherbrief 13, Vers 5 den Korinthern die Frage stellen oder die Aufforderung, prüft euch nicht, ob ihr in der Ewigkeit auserwählt wurdet, sondern prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Krasse Formulierung, oder? Paulus möchte, dass Gläubige erkennen, dass sie in dieses Uns gehören. Dass sie eine Gewissheit, eine Zuversicht haben über ihre Errettung, über ihren Stand vor Gott und auch eine Zuversicht über ihre zukünftige Verherrlichung. Ob ich am Ziel ankomme, ist keine Eventualität. Für Gott ist es beschlossen, weil ich sein Kind bin. Und deswegen sagt Paulus, wenn du dir gewiss sein möchtest, dann frag dich, ob du im Glauben stehst. Stehst du im Glauben? Prüf dich. Und du sollst wissen, dass Jesus Christus in dir ist. Wenn wir voller Vertrauen, hier heißt es in Kapitel 10, in Römer 10, habe ich ja gelesen, denn der Herr ist Herr über alle und er ist reich für alle. Und dann kommt ein Relativpronomen was diese Gruppierung oder diese Gruppe nochmal stärker eingrenzen möchte. Ja, Gott ist reich für alle. Und dann grenzt er es ein für diejenigen, die ihn anrufen. Ja, ist etwa Gott arm für die anderen? Nein! Gott ist reich. Aber durch den Glauben kommen wir zu diesem Reichtum Gottes. Zu der Vergebung, zu der Liebe, zu der Barmherzigkeit, zu dieser Innigkeit mit Gott. Kommen nicht alle. Der Unterschied ist der Glaube, dass wir voller Vertrauen Gott anrufen und ihn bitten, hilf mir, beschenke mich, veränder mich, vergib mir. Zurück zu Römer 8, 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Paulus möchte uns sagen, von Anfang bis zum Ende ist Gott für seine Kinder da. Ist Gott für seine Auserwählten da. Ist Gott für diejenigen da, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Und ich hoffe und ich bete darum, dass möglichst viele in diesem Raum zu denen gehören, die wahrhaft glauben, die wirklich vertrauen, dass Jesus Christus Herr ist. Paulus sagt, wer mit den Lippen bekennt und mit dem Herzen glaubt, sind zwei Dinge. Wir sehen nur die Lippen. Wenn wir singen, dann hören wir nur unsere Lippen. Herzen können wir nicht hören. Gott kann es. Und Gott prüft unser Herz. Er schaut nicht nur auf, oder er schaut eigentlich gar nicht auf fromme Floskeln. Auf die können wir schauen. Aber Gott prüft das Herz und ich bete darum, dass wir zu denjenigen gehören, die wirklich aus ganzem Herzen voller Vertrauen Jesus anrufen und dadurch die Gewissheit bekommen. Ja, ich kann nicht in die Ewigkeit gucken, aber ich kann sehen, dass du, Herr, in meinem Leben jetzt wirkst. Und das gibt mir Aufschluss darüber, dass ich erwählt, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht bin in dir. Könnt ihr euch erinnern? Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Darum geht es. In Christus Jesus zu sein. Verbunden zu sein mit Jesus. In ihm zu sein. Ich finde, das ist eine ganz spannende Formulierung. Eingeschlossen zu sein in ihm, verborgen zu sein in ihm, verschachtet zu sein in ihm, wie in Streichholz, was du in eine Streichholzschachtel legst und zumachst. In ihm zu sein, verbunden zu sein, Halt zu finden bei Jesus, Vergebung zu finden bei Jesus, Liebe zu finden bei Jesus. Wer das als Motivator in seinem Herzen kennt, dann bist du in Christus Jesus. Und du weißt, da ist niemand gegen dir, weil Gott für dich ist, auch in Leid. Und deswegen hast du Hoffnung. Das ist eine lebendige Hoffnung. Nicht ein, ach, es wäre schön, wenn. Eine Hoffnung ist in der Bibel eine Gewissheit, eine feste Zuversicht, dass etwas real ist. Und so wurden diese Verse auch bezeichnet als das Hohelied der Hoffnung. Ihr kennt das Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13, diese starken Worte über die Liebe. Hier haben wir starke Worte über unsere Hoffnung. Gott ist für uns, von Anfang bis zum Ende. Von der Ewigkeit bis zur Ewigkeit ist er für uns. Und er wird uns ans Ziel führen, er wird uns verherrlichen, er wird uns in seine Gegenwart führen, so wie es Vers 32b sagt, er wird uns auch alles schenken. Ich komme gleich noch dazu. Ich habe vor kurzem mit einem Ehemann gesprochen, noch nicht so lang verheiratet. Und ich fand es so spannend, wie dieser Ehemann sagte, als wir geheiratet haben, haben wir uns entschieden, dass die Option der Trennung, die Option der Scheidung für uns, für unsere Ehe nicht in Frage kommt. Ja, es wird schwierige Phasen geben, da war er nicht blauäugig. Aber wir wollen unsere Ehe so leben, mit diesem Ziel, dass egal was kommt, dieser Aspekt der Trennung für uns nicht als Option gilt. Also erst einmal könnte man sagen, oh ja, du bist noch jung. Aber zuallererst, bevor man gleich so sagt, ach, zuerst hat's mich mega gefreut. So eine so eine Zuversicht, so eine Liebe, so eine Sicherheit. Wir wollen, auch wenn es schwer wird, wir wollen dranbleiben. Und Gott gebraucht auch für uns das Bild von Bräutigam und Braut. Und dass wir eines Tages vereint sind mit ihm. Und in Vers 32 wird die Frage gestellt, wird Gott uns mit ihm, also mit Christus, nicht auch alles schenken? Wird Gott uns alles schenken? Und du sagst vielleicht, naja, dieses Eheversprechen geben sich viele. Und zu oft ist es am Ende des Tages auch ein leeres Versprechen. Das ist eine Realität, mit der wir konfrontiert werden. Und ich erwähne das nicht, um irgendwie meinen Zeigefinger zu erheben. Wir merken, dass wir sündige Menschen sind. Dass wir die Dinge nicht so unter Kontrolle haben, wie wir es gern hätten. Dass Dinge auf unser Leben zulaufen können, das können wir uns noch nicht mal denken. Und diese Dinge passieren. Und du sagst, ja, zwischen Gott und mir war da mal was. Aber ehrlich gesagt, in Anbetracht meiner schwierigen Situation habe ich schon das Gefühl, dass Gott mir nicht alles schenken wird. Dass er mir die Ewigkeit mit ihm nicht schenken wird. Denn ich habe das Gefühl, er übergeht mich. Er übersieht mich. Ich gehe leer aus. Wir hatten das letzte Woche. Alle anderen sind gesegnet. Nur, was ist mit mir? Was ist mit meiner Familie? Was ist mit meinem Leben? Warum sehe ich die Segensspuren nicht? Und dann kann man in ein Zweifeln kommen, weil man dann auf einmal, wird er uns mit Christus nicht auch alles schenken? Nee, ich habe nicht das Gefühl. Schön, dass Leute, die frisch verheiratet sind, noch so eine Power haben für diese Ehe, aber mein Leben sagt mir irgendwie, nee, das geht zu Ende. Und das mit Gott kann auch zu Ende gehen. Ich habe es gesagt, ja, wir Menschen sind fehlerhaft. Und wir sind in der Lage, uns auch zu trennen. Aber Gott sagt in Jesaja 46, Vers 4, auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan und ich werde heben und ich werde tragen und werde retten. Gott ist kein Mensch. Bei Gott gibt es diese Veränderung nicht. Wenn wir untreu sind, Gott ist treu. Gott hält. Und es gibt hier einige mit grauen Haaren, die uns das bezeugen können. Die sagen, ja, bis ins Greisenalter, bis ins Hohe Alter, Gott ist treu, auch wenn ich versage. Ja, meine Beziehungen, die scheitern. Ja, weil wir es als Sünder mit Sündern zu tun haben, so ist die Realität. Da können wir jammern oder es ist einfach so, ja. Aber wenn wir auf Gott schauen, dann dürfen wir unser Verhalten nicht auf Gott projizieren. Gott wird das nicht ertragen. Gott ist treu. Gott ist anders als wir. Gott wird bei uns bleiben und er wird uns nicht loslassen. Und wenn wir aber so anfangen zu denken über solche Gedanken, na, das mit Gott, das wird nichts, er übersieht mich, er hat mich nicht mehr lieb, da war mal was, ich hatte Gefühle für Gott, ich habe ihn erlebt, aber irgendwie flaut das ab. Wenn wir anfangen so zu denken, und ich glaube, fast jeder Christ fängt irgendwann mal an, in seinem Leben so zu denken, müssen wir aufpassen. Wir müssen unsere Gedanken bewahren vor solchen menschlichen Gedankengängen. Paulus weiß, dass man so denken kann, deswegen thematisiert er es doch. Wird er uns alles mit uns schenken? Das ist eine Frage, die uns bewegt. Bleibt er bei uns? Ist er uns treu? Aber wir müssen unsere Gedanken bewahren und wir müssen den Beweis der unendlichen Liebe Gottes uns in Erinnerung rufen. Wir wollen doch Beweise für Gottes Liebe. Und Paulus gibt den größten Beweis in Vers 32 in unserem Kapitel. Was sagt er? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Du fragst dich, ob du ans Ziel mit Gott ankommst?
Du fragst dich über die Zukunft, ob er dich erhalten kann, ob er Gutes tun kann in deinem Leben, dass er dich erretten kann, dass er dich erlösen wird, dass er dich verherrlichen wird, dass du im Himmel sein wirst mit ihm. Schau auf den Beweis seiner Liebe. Schau aufs Kreuz. Schau auf Christus. Hier hat Gott ein für alle Mal erklärt, ich liebe dich. Und Gott hat sich selber gegeben. Der Vater hat seinen Sohn, den er seit Ewigkeiten lieb hat, für uns gegeben. Ich verstehe nicht, warum. Das ist für mich völlig unbegreiflich. Es wirkt nämlich in diesem Augenblick am Kreuz, als wenn Gott mich mehr lieben würde als seinen Sohn. Denn er hat gesagt, ich werde nicht verloren gehen. Aber Christus sollte die Strafe erleiden. Ich soll sie nicht allein.
In Matthäus 7, Vers 11 sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid. Jesus, ziemlich krass. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Wir merken, also Jesus sagt, wir sind böse, aber er sagt nicht, dass wir so böse sind, dass wir nur böse Sachen machen. Er sagt, wir sind böse von unserer Grundhaltung, wir sind Gott entfremdet. Aber selbst in diesem Zustand sind wir in der Lage, sogar gute Dinge zu tun. Nicht perfekt, aber gut. Und Jesus möchte sagen, guck mal, ihr kriegt es hin. Fragt ihr euch, ob Gott dann nicht in der Lage ist? Und dieses Prinzip nimmt Paulus auch auf. Der Vater hat seinen Sohn gegeben für dich. Ja, was ist das für eine krasse Tat? Und du zweifelst aufgrund deiner Bedrängnis, aufgrund deiner jetzigen Not, zweifelst wirklich daran in Anbetracht dessen, dieser Realität, dass du nicht ans Ziel kommen wirst? Ruf dir in Erinnerung, wie Gott dich geliebt hat. Denk an das Kreuz, denk an das Evangelium. Gott hat das Größte und Kostspieligste gegeben, was er geben konnte. Und das kann uns zuversichtlich machen, dass er uns den Rest, der im Vergleich viel, viel weniger ist, auch geben wird. Das ist die Logik, die uns Paulus mitgeben möchte. Das, was am Kreuz passiert ist, war viel, viel mehr, von den Kosten, vom Preis, viel, viel größer als meine kleine, vielleicht auch groß empfundene Not in meinem Alltag. Das war größer. Meine Situation ist kleiner. Gott hat das hingekriegt. Sag nicht, dass Gott deine Situation nicht hinkriegen kann. Sag nicht, dass er dich fallen lassen wird. Gott ist dein Beschützer und er ist auch, Vers 32, dein Versorger. Er wird dir alles geben. Und wenn wir in der Herrlichkeit sein werden, werden wir erkennen, Gott hat mir auf meinem Weg alles Notwendige gegeben, damit ich Jesus ähnlicher werde und in der Herrlichkeit ankommen werde. Auch wenn du jetzt Mangel erlebst, du wirst am Ende des Tages, so sagt es uns Gottes Wort, du wirst am Ende des Tages zurückschauen können, sagen, Gott hat alles gegeben, damit es mir zum Besten dient, meiner Veränderung in das Bild Jesu und meiner Ewigkeit in Herrlichkeit. Darum sagt ein schon fast, oder ist er schon gestorben? Ich glaube, ja. J.I. Packer, ein starker Theologe. Wenn Gott uns etwas verweigert, dann nur, um Platz für eine andere Sache zu machen, die er im Auge hat. Wenn Gott uns etwas verweigert, dann nur, um Platz für eine andere Sache zu machen, die er im Auge hat. Das ist in solchen Situationen, wir sitzen jetzt hier wie gerade am grünen Tisch. Vielleicht denkst du, ah, du Prediger, ich würde dich gern mal eine Woche mitnehmen. und deine Visage in meine Situation stecken und dann red noch mal das Gleiche. Ich weiß. Ich weiß. Meine Visage steckt schon in so manchen Angelegenheiten. Und das ist nicht einfach so. Es ist schwierig. Da ist Leid. Da ist große Not. Da ist große Verzweiflung. Aber mein Gott sagt mir, wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Und ich glaube, dass er durchführen kann, dass er, wie Psalm 23 es sagt, uns durch Todesschatten führen wird. Wieder zurück an satte Weiden, an frische Plätze und uns zu trinken geben wird. Das ist unser guter Hirte. Vergesst nicht, Paulus, ich zitiere es noch einmal, 35 und 36, Kapitel 8, 35, 36. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Du sagst dir, ach, du hast doch noch keine Ahnung vom Leben. Ja, kannst du meinetwegen sagen, habe ich auch kein Problem mit. Aber Paulus hat Ahnung vom Leben. Er, geleitet durch den Heiligen Geist, sagt uns, wir werden wie Schlachtschafe behandelt. Wir werden verfolgt. Wir werden geschlagen. Wir bluten für Jesus. Und da ist nichts, was uns aufhalten kann. Aber auch gar nichts. Selbst wenn das Schwert uns an der Kehle hängt, werden sie uns nicht trennen können von der Liebe Gottes. Gott wird bei uns bleiben. Und wenn sie uns töten, werden wir in die Ewigkeit eingehen und sind bei unserem Herrn. Und dann werden wir uns freuen in ihm. Man kann uns nichts tun. Und beachte, das ist die Person, Paulus, der vorher Christen verfolgt hat, der diesen Menschen das angetan hat, der die eingesperrt hat. Und dann ruft ihn Jesus und sagt ihm nicht, du wirst ein ganz, ganz schickes Leben führen, sondern du bist ein auserwähltes Werkzeug für mich, in die ganze Welt zu gehen und du wirst viel für meinen Namen leiden müssen. Boah, das hat Jesus so nicht zu mir gesagt. Aber zu Paulus hat er das gesagt. Du wirst für mich viel leiden müssen. Und diese Person, die das gehört hat, die das erlebt hat, schreibt, er wird uns alles schenken. Wir gehen nicht leer aus. Und ja, ich kenne auch Situationen, da habe ich das Gefühl, ich bin allein. Aber mein Gott sagt mir, ich bin nicht allein. Trotz dieser Erfahrungen, die Paulus macht, mit Schwert und Hungersnot, fragt er in Vers 33 und 34 zwei verwandte Fragen. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Wer ist da, der verdammt? Nach dem bisher Gesagten wirst du wissen, Paulus ist nicht davon ausgegangen, dass er keine Feinde hätte. Dass einfach alles ganz easy ist. Paulus weiß, dass es Gegner geben kann. Dass Menschen kommen können, die gegen uns sind, die uns anklagen, die uns verurteilen wollen, die uns verdammen wollen. Es ist interessant, dass Paulus anfängt in dem Predigtext, was sollen wir sagen? Und dann stellt er Fragen und fragt immer, wer wird uns verklagen? Wer wird uns verdammen? Wer soll gegen uns sein? Personen kommen auf einmal ins Spiel. Und die Frage ist, wer ist dieser Wer? Ich glaube, es können unterschiedliche Personengruppen sein. Ich glaube, das eine ist, was Paulus im Sinn hat, ist der Satan selber. Wer wird uns anklagen vor Gott? Aufgrund das, was wir vielleicht an Fehlern machen, Fehler, die wir begehen, wer wird uns anklagen? Ja, ich kenne da jemanden, der wird in der Offenbarung genannt, der Verkläger der Brüder oder der Verkläger der Geschwister. Es ist schon interessant, so bezeichnet zu werden, ist jetzt nicht so ein Kompliment für den Satan. Der Satan ist sozusagen von seiner DNA, von seinem Wesen, jemand, der darauf aus ist, die Auserwählten möglichst nah ranzukommen und sie zu verklagen und ihnen diese Gewissheit, diese Hoffnung mies zu machen. Schau mal, was du letzte Woche gemacht hast. Du gehst jetzt in einen Gottesdienst und du möchtest gesegnet werden. Glaubst du, dass du, gerade du, wirklich hier mit einem Segen davonkommen kannst? Wir wissen beide, dass du es nicht verdient hast. Jesus sagt, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das ist Jesu Urteil. Ja, der Satan spielt so mit uns. Aber für Paulus ist es eine Gewissheit. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Und wir müssen das wissen. Wir müssen das aus Gottes Wort wissen, dass der Satan gerichtet ist. Dass der Satan keinen Raum in unserem Leben, kein Anrecht hat, in unserem Leben einzugreifen. Wenn wir das wissen, dann gilt uns das Gleiche, was Paulus in 1. Johannes 2, Vers 14 sagt. Ihr werdet den Satz sehen, ich werde ihn ab der Hälfte erst lesen. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wenn du den Satan überwinden möchtest, wenn du vor seiner Anklage bestehen möchtest, dann musst du Gottes Wort kennen. Egal, ob du ein junger Mann bist oder schon ein alter Mann oder eine junge Frau oder eine ältere Frau. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet und wir können in der Kraft Gottes den Bösen überwinden. Das ist die erste Personengruppe. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Die zweite Gruppe, die hatte ich schon so leicht erwähnt, sind Menschen. Menschen können, ich glaube genauso gut wie der Satan selbst, uns anklagen. Menschen, die um uns herum sind. Auch unsere Hoffnung auf das Evangelium, unsere Hoffnung auf unsere Vergebung der Schuld, unsere Hoffnung auf eine kontinuierliche Heiligung, Veränderung, auch in der Not, können Menschen, die an unserer Seite sind, uns auch das Essen ungenießbar machen. Können gegen uns auffahren und Ankläger werden, dass wir ihren Worten mehr glauben als Gottes Wort. Und ich möchte hier eine Ermahnung sprechen an uns. Das sind nicht immer unbedingt die Menschen da draußen. Paulus sagt im gleichen Brief, dass wir alle dazu in der Lage sind, als Christen, als Kinder Gottes uns anzuklagen. Römer 14, Vers 3. Ein Thema für die Christen in Rom, so eine Art Gewissensthema. Da gab es Fleisch, was Götzen geopfert wurde und so weiter und so fort. Wie ist damit umzugehen? Und Paulus sagt, das ist so ein Gewissensding. Sagt er, wer das Zeug isst, der solle den nicht verachten, der es nicht isst. Und wer es nicht isst, richte den nicht, der ist. Ja, warum? Denn Gott hat ihn aufgenommen. Versteht mich nicht falsch. Jesus spricht selber darüber. Wenn du siehst, dass dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin, konfrontiere ihn und bring ihn wieder zurück. Es ist eine, ich rede hier nicht irgendwie, wir sind alle immun gegen Kritik von außen. Hauptsache, ich bin mir treu. Und wenn da jemand herkommt, sagt, wer kann gegen mich sein? Gott ist für mich. Nein, das meine ich nicht. Und das meint auch unser Text nicht. Aber es gibt viele, viele Streitfragen unter Christen, die sich nicht auf ein Wort Gottes berufen können, sondern Stilfragen sind. Temperamentsfragen. Kulturelle Fragen. So viele Gemeinden zerbrechen, weil sie diesen Unterschied nicht erkennen. Dass sie nicht unterscheiden können, was ist wirklich ein Gebot und ein Prinzip Gottes, was für uns wichtig ist, wo Jesus sagt, hol deinen Bruder zurück, lauf ihm hinterher. Lass ihn nicht einfach fahren, sondern konfrontiere ihn damit, das wird gut sein für ihn. Denn der Heilige Geist ist eine Person, die auch von Sünde überführen möchte. Aber Paulus sagt, es gibt auch viele Themen, das sind reine Stilfragen.
Und diese Stilfragen haben für Paulus das Potenzial, dass wir einander verachten und dass wir einander richten. Und dann kannst du hier in einem Raum sitzen und die, die Gott angenommen hat, in deinem Herzen verachten und richten.
Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Die dritte Personengruppe, das bin ich selbst. Also nicht ich als euer Pastor, sondern jedes Individuum. Unsere Gewissen und unsere Gedanken sind manchmal so schwach, dass wir gar nicht Satan brauchen und auch keinen Bruder oder keine Schwester, die oder eine andere Person, die uns irgendwie angreifen möchte. Da sind wir uns gerade genug in unserem Kämmerlein und merken, dass wir über Sünden spekulieren, dass wir über Probleme so lange uns drehen. Da brauchen wir gar keinen Ankläger, da klagen wir uns lang genug selbst an. Und nicht nur eine Stunde. Nicht nur eine Woche. Solche Dinge, die einen binden, das Gewissen immer wieder belasten, es kann manchmal Jahre gehen. Themen, die du immer wieder im Gebet bewegst. Ich kenne Menschen, die haben Themen, ich hatte selber mal ein Thema, was ich irgendwie alle Jahre wieder vor Gott gebracht habe, obwohl das nicht aktuell war, das lag schon ewig zurück. Aber mein Gewissen zu groß war, mein schlechtes Gewissen. Aber im 1. Johannes 3, Vers 20 heißt es, denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Das ist ein wichtiges Wort für uns. Ja, wer soll gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Ja, manchmal die Auserwählten selber mit ihrem schwachen Gewissen. Und der Apostel Johannes sagt, Schuld ist nicht egal. Wenn du Sünde hast, dann geh zu Jesus und bring es ihm und tank Vergebung. Und wenn du das gemacht hast und dein Gewissen dich immer noch anklagt, sollst du wissen, Gott ist größer als dein Gewissen. Gott ist barmherziger als dein Gewissen. Und so hat der große Missionar Hudson Taylor gesagt, der für uns ist, ist größer als alle, die gegen uns sein könnten. Bist du dir dessen bewusst, dass Gott größer ist? Jetzt haben wir einige Personengruppen abgeklappert und haben gemerkt, Gottes Wort gibt uns Grund genug, Satan, andere Menschen und uns selber, dort, wo Gott uns gerecht spricht, dass wir das alles abwehren können und sagen können, ja, auch in schwierigen Situationen, auch wenn diese Angriffe kommen, wer soll mich anklagen? Und somit kommen eigentlich am Ende nur noch zwei Personen in Frage, die uns verurteilen könnten, weil alle anderen nicht das Recht haben. Und diese zwei, die Gericht halten können über uns, sind Gott Vater und Gott Sohn Jesus Christus. Doch unser Text sagt, dass gerade Gott derjenige ist, Vers 33, der uns gerecht spricht. Derjenige, der ein Urteil über uns sprechen könnte, sagt, gerecht gesprochen, freigesprochen. Und Jesus Christus, der das auch tun könnte, vielleicht könnt ihr euch an letzte Woche erinnern, der sich schämen könnte für uns, aber es nicht tut, sagt unser Text in Vers 34, dass er die Person ist, die uns nicht dann anklagt. Ja, wer soll uns anklagen? Ja, Jesus könnte uns anklagen. Nein, er betet für uns. Er vertritt uns. Er tritt ein für uns. Und wenn der höchste Richter uns rechtfertigt und der Vermittler Jesus Christus zwischen diesem Richter und Mensch, also sozusagen Anwalt, wenn das nicht der Staatsanwalt ist, sondern unser Anwalt, der für uns ist, wenn Richter und Vermittler für uns sind, ja, wer soll dann an dem Ausgang des Gerichtsprozesses denn noch irgendetwas verändern? Da können 10.000 aufstehen und sagen, aber Moment einmal, der Waldemar, da solltest du aufpassen. Der Richter spricht frei und Christus tritt für uns ein. Das ist eine Kette, da kann niemand dazwischen kommen und da soll auch niemand dazwischen kommen. Und Paulus begründet das in vierfacher Weise, wie Christus für uns ist. Ist dir das aufgefallen? Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, keine Angst. Vers 34. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es? Punkt? Nein. Nicht Jesus Christus verdammt uns. Er ist es, der gestorben Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. 4 Argumente, die Paulus den Christen liefert. Dein Herr ist gestorben für dich. Kannst du dich nicht erinnern an die ersten Verse dieses Kapitels? Dass Gott die Sünde in Christus verurteilt hat, damit wir frei sind. Christus ist für dich gestorben. Christus ist für uns auferstanden. Er hat gesiegt über Tod, Sünde und Teufel. Das sollte in der Auferstehung deutlich werden. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er ist aufgefahren. Das ist das Dritte. 1. Petrus 3, 22 sagt, der Christus ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Er hat alles in seiner Gewalt, er hat alles in seiner Macht. Auch wenn Mächte, Kräfte und Engel aufstehen würden, er hat es in seiner Hand, er kontrolliert es. Christus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren und er verwendet sich für uns. Und das ist für mich, zumindest in diesem Abschnitt, für mich persönlich eine ganz, ganz intensive Geschichte. Gestorben, auferstanden, aufgefahren. Das war einmal. Das ist in der Vergangenheit passiert. Aber er verwendet sich für uns. Er ist für uns da. Er bittet für uns. Er betet für uns. Und das tut er bis heute. Wenn du sagst, Gott hat mich irgendwie aus den Augen verloren, dann sagst du, Jesus sieht dich nicht mehr und er hat aufgehört, für dich zu beten. Aber Johannes 6, 39 sagt, schaut das Leben Jesu an, wie er betet, wie sein Herz schlägt für seine Jünger. Dieser aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat. Also Gottes Wille ist, dass ich vor allem, was er mir gegeben hat, dass ich davon nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Verherrlichung. Das ist der Wille Gottes. Johannes 10, 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen nicht Leben, was 2, 3 Jahre währt, sondern ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Der Vater hat sich in der Hand. Und der Sohn hat dich in der Hand. Der Richter und der Anwalt halten dich in deiner Hand und niemand soll dich aus dieser Hand reißen. Auch in schwierigen Situationen, auch wenn du seufzt, auch wenn du denkst, es ist alles umsonst. Lukas 22, 31, 32, das ist der letzte Bibelvers für heute. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, Petrus, Petrus, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch, wie heißt es hier, euch zu sichten, euch durchzusieben, wie Weizen. Also, schütteln. Unangenehm. Siehe, der Satan hat euch begehrt, euch durchzusieben wie den Weizen. Was hält Jesus dagegen? Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Petrus, dein Glaube wird nicht aufhören, denn ich bete für dich. Und wenn du zurückgekehrt bist, Moment mal, zurückgekehrt? Jesus weiß, Petrus wird in Sünde fallen. Petrus wird in Not kommen. Er wird in Gewissensängste kommen. Er wird in Bedrängnis kommen, wo Menschen ihn anklagen werden. Er kommt in diese Phasen. Und Jesus weiß das, aber er sagt, du wirst zurückkommen. Er sagt nicht, und falls du mal wieder zurückkommst und wenn du zurückkommst. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, falls du dann mal wieder zurückkommst, wenn du dich mal wieder aufgerappelt hast. Nein, wenn du zurückkommst. An dem Punkt, wenn du wiederkommst. Für Jesus ist beschlossene Sache, dass Petrus wiederkommt. Denn er betet für ihn. Und wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder, denn sie brauchen diese Stärkung. So wie ich dich jetzt hier stärke. Glaubst du das? Sind diese Verse ein Hohelied der Hoffnung für dich? Gott ist mein Beschützer. Gott ist mein Versorger. Gott ist und bleibt für mich.
Denn Christus ist für mich gestorben. Christus ist für mich auferstanden. Er sitzt zur Rechten des Vaters und betet für mich. Wer mich anklagen möchte, muss diese ganzen vier Dinge ungeschehen machen. Und er muss sich mit dem anlegen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden übergeben ist. Ich habe Hoffnung, eine ewige Hoffnung, dass Gott mich rettet bis in die Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander beten.